des Rasenschau. Servus, moin, moin. Gude, ein ungewöhnlicher Sound. Wir sind wieder voll drin. Das ist die Bundesrasenschau. Neue Folge. Und ich sag ehrlich, ich bin gar nicht drin. Ich muss heute getragen werden wie Deutschland vom Saxophonspieler. Bei mir, der Mann, der mich trägt. LS, herzlich willkommen.
Ja, Moinsen.
Mein Gott, es ist Fußball-EM und alle sind da. Ich bin ehrlich, ich habe auch alles gesehen.
Ich habe nicht alles gesehen. Gerade die 15 Uhr-Spiele nicht.
Aber ich habe vieles
gesehen. Und gerade jetzt die Achtelfinalspiele habe ich bisher auch alles gesehen, glaube ich.
Ich muss dazu sagen, ich hatte vorletzte Woche Corona und deswegen habe ich auch die 15 Uhr-Spiele gesehen in der Gruppenphase.
Oh, du glücklicher.
Ich glücklicher, ja. Genau, nach meinem letzten Corona-Verlauf Ende 22 dachte ich mir so, oh, muss nicht sein. War diesmal tatsächlich harmlos. Gott sei Dank war es harmlos. Aber so konnte ich 15 Uhr-Spiele sehen. Deswegen, ich habe alles gesehen von der EM. Aber ich sage auch ehrlich, ist nicht mein Wettbewerb. Deswegen, also Insider-Infos habe ich nicht. Ich verlasse mich da jetzt komplett auf dich. Also du musst mich mitnehmen.
Ja, ich hatte ja einen kurzen Stadionbesuch in der Ukraine, wollte ich gerade sagen.
Uff, schwierig, aber bei der Ukraine.
Ja, Düsseldorf, Slowakei gegen Ukraine oder andersrum, weiß ich nicht. Als die Partie feststand, wer das spielt, dachte ich so, ja gut, ist ja EM.
Nimmt man mit?
Das Rahmenprogramm wird ja nett. Rahmenprogramm war auch nett.
Aber man nimmt das Spiel mit, weil es mal live ein EM-Spiel im Stadion
ja,
ist.
Ja, genau.
Ich kann aber erahnen, dass mehr geboten wurde, als die Partie im ersten Moment, wenn man auf die Länder guckt, verspricht.
Ja, absolut geiles Spiel, weil zweites Gruppenspiel, Ukraine hat das erste Spiel verloren, die Ukraine musste kommen und Slowakei macht das 1-0 und Ukraine musste mehr investieren. Und die Slowakei, Alter, haben die einen geilen Ball gespielt. Die hatten eine geile Spielanlage, was man so gar nicht denkt. Gut, kommt auch nie in unsere Bubble an, weil wann guckst du mir mal ein Europa-Testspiel von der Slowakei an? Außer wenn sie gegen Deutschland anspielen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr hoch. Aber echt, die haben echt einen geilen Ball gespielt. Und das war ein super Spiel, weil Ukraine dann kommen musste. Und die haben dann im zweiten Halbzeit das Bessere, also mehr fürs Spiel getan und mehr Chancen bekommen. Aber trotzdem Slowakei, da ist ein kleiner Fanboy-Moment entstanden.
Mit der Slowakei?
Ja.
Fand ich auch gut. Ich fand sie auch gestern gegen England gut. Kommen wir gleich noch zu. Ich möchte noch ganz kurz was zu der Ukraine sagen. Die hatte ich ja tatsächlich als Gruppensieger in dieser Gruppe eingeschätzt. Ich fand mein Take nicht so schlecht, weil die Ukraine bis auf dieses Rumänien-Spiel und diesen Doppelschlag direkt nach der Halbzeit eine wirklich gute EM gespielt hat. Aber am Ende die erste Mannschaft sind die mit 4 Punkten rausfliegen in einer völlig verrückten Gruppe, wo ja alle punktgleich waren.
Ja, und in einer anderen Gruppe sind welche mit 3 Punkten als Gruppendritter weitergekommen.
Es ist völlig verrückt, es ist auch so ein bisschen Fluch und Segen des Moduses. Ich weiß nicht, was es ist.
Es ist also jetzt für die Ukraine ist es Fluch.
Für die Ukraine ist es Fluch. Es ist das dritte Mal, dass der Modus so gespielt wurde. Es ist das erste Mal, dass Mannschaft mit 4 Punkten rausgeht. Ich finde es sehr schade, dass das die Ukraine erwischt hat, weil ich denen zugetraut hätte in den Konstellationen und das, was wir bis jetzt in den Achtelfinals sehen, wäre da vielleicht je nach Gegner eine Runde mehr drin gewesen für die Ukraine. Deswegen sehr, sehr schade. Haben mir aber gut gefallen bei dem Turnier.
Ja.
Als eine der wenigen Mannschaften möchte ich jetzt direkt mal sagen, wenn wir damit reinstarten wollen, wenn wir so ein kleines Recap der bisherigen EM ziehen wollen.
Ich möchte von dir erstmal wissen, wie zufrieden bist du mit der deutschen Nationalmannschaft, mit der Leistung? Was sagst du dazu?
Boah.
Ist es das, was du erwartet hast? Ist es mehr? Ist es weniger? Ist es für dich schon ein Sommermärchen?
Oh Gott, direkt ein Sommermärchen. Sommermärchen ist viel, ein bisschen groß. Ist natürlich direkt eine gute Frage, muss ich ja sagen. Muss ich jetzt ja ausweichen. Muss ich mich jetzt erstmal kurz reindenken.
Und reindenken.
Ist es mehr, als ich erwartet habe? Nee, irgendwie nicht. Also ich hatte schon das Gefühl, wenn man jetzt auf die deutsche Mannschaft guckt, dass es gut wird. Einfach weil ich mir gedacht habe, dass der Plan von Julian Nagelsmann, dass er einen ganz klaren Plan hat. Es ist gut, dass der direkt so aufgeht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Anlaufzeit reicht, dass man sich so gut positionieren kann. Es hat aber auch viel geholfen, dass wir so einen guten Start gegen Schottland hatten und das Spiel einfach 5-1 gewonnen haben um einmal dieses Euphorie-Level im Land zu steigern und auch ein Selbstvertrauen in die Mannschaft reinzubringen, weil wirklich alles funktioniert hat. Also Musiala hat gut gespielt, das System hat funktioniert, Füllkrug kam rein, hat ein Tor gemacht, Emre Can kam rein, hat ein Tor gemacht. Also da hat wirklich alles gepasst und selbst dieses Toni Rüdiger Eigentor war so witzig, dass alle gesagt haben, oh, das war ja witzig, das war egal, das war das eine Gegentor, wir fanden es unterhaltsam und Toni Rüdiger hat lustig geguckt dabei.
Ja, und der Rest?
Hat wir mir dann auch gerade
im
gefallen.
TV das Spiel gegen die Dänen, aber was sagst du zum Spiel gegen die Schweiz oder generell so zu Gruppenphasen-Dynamik?
Da wir ja grundsätzlich die letzten Jahre Probleme mit Gruppenphasen hatten, gerade wenn ich an die letzten beiden WMs denke, war es wahrscheinlich die beste Gruppenphase, die wir seit 2016 gespielt haben. Es war wichtig, dass wir kein Spiel verloren haben. Einfach für dieses Gefühl, dass du noch nicht verloren hast. Die Schweizer waren stark, muss ich sagen. Also, die haben jetzt offensiv...
Meine Schweizer!
Deine Schweizer, da will ich nämlich hin. Die haben jetzt offensiv nicht so viel gemacht. Die haben jetzt auch nicht den Unterschiedstürmer.
Aber die sind halt im Team, sind die da und die lösen das als Team.
Die lösen das als Team.
Haben ja auch...
Die haben eine sehr gute Grundordnung.
Ja, und haben ja auch, sag ich mal, zwei Spieler mit einem fast Weltklasse-Niveau, mit Akanji und Xhaka.
Also nach der aktuellen Form, was Akanji die letzten beiden Jahre gespielt hat und was Xhaka die Saison gespielt hat, sind die schon dicht an der Weltklasse, ja.
Ja, und
stechen noch mal ein bisschen raus in der Mannschaft.
Der stärkste Spieler bei den Schweizern fehlt noch. Der sitzt noch auf der Bank.
Erzähl mir mehr.
Gregor Kobel.
Ach so, ja. Das ist ja auch absurd.
Ja.
Dass die Top 3 Keeper auf der Welt haben, das spielt nicht.
Ja. Ja, lösen das gut. Aber ich will noch mal kurz mein Recap für die deutsche Mannschaft machen.
Unbedingt, bitte. Bitte.
Ist für mich persönlich genau das so ein bisschen eingetreten, was ich erwartet habe. Nicht so 100% dominant und souverän wie zum Beispiel die Spanier.
Spanier sind aber auch eine Ausnahme in diesem Turnier. Die sind mit Abstand die stärkste Mannschaft.
Ja, ja, genau, das habe ich ja erwartet, dass Deutschland das nicht ist, sondern eine andere Mannschaft, zum Beispiel England. aber also, dass sie auch mal Phasen im Spiel haben oder auch schwere Spiele haben, wo es knapp an der Kante genäht ist. Es war ja gegen Schweiz so und gegen Dänemark phasenweise auch. Es ist genau das, was ich erwartet habe. Also ist nicht so 100% souverän, aber 80%. 88% Pareto kann ausreichen, ne?
Einmal das. Und was du ansprichst, ist, es ist das, was du erwartest, ist nicht 100% souverän. Ich glaube, du kannst gar nicht 100% souverän über ein ganzes Turnier, über 7 Spiele sein. Was aber wichtig ist, die letzten Jahre und gerade am Ende dieser Löw-Phase und auch bei Hansi Flick, ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass wir bei der WM 2022 in der Gruppenphase so 20, 25 schlechte Minuten gegen Japan hatten in der ganzen Gruppenphase. Und deswegen sind wir rausgeflogen, weil wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Das Gefühl habe ich aktuell und jetzt in den 4 Spielen nicht gehabt. Also wir sind zwar noch schlagbar, aber wir haben...
Schwerer schlagbar.
Und es ist eine gewisse Abgeklärtheit und mehr Souveränität mit der Situation da.
Ja.
Und das hilft sehr, glaube ich.
Womit ich bisher nicht gerechnet habe, ist das Spiel gegen Schottland.
Dass das so ein sehr Ausrisse nach oben ist, auch in der Qualität der Tore. Nee, ich auch gar nicht, weil ich auch gedacht hatte, irgendwie, also dass Schottland die schwächste Mannschaft in der Gruppe ist, habe ich schon gedacht. Aber ich dachte einfach, dass sie unangenehmer, bissiger sind und besser stehen. Da haben wir ja auch, also wir haben das Spiel ja gestreamt und dann kurz danach drüber gesprochen. Und da waren wir ja relativ überrascht, wie das Spiel vom Spielverlauf her gelaufen ist.
Ja, und was ich auch sagen muss, jetzt hat Nagelsmann ja 3-mal mit der gleichen Elf gespielt. Und jetzt hat er ja nochmal getauscht, hat Raum reingebracht, hat Sané reingebracht und musste Schlotterbeck reinbringen aufgrund der Gelbsperre von Tah. Und es war kein Abbruch zu erkennen. Bei Sané ab und zu mal, ja, aber es ist halt Sané, ne? Der hat halt 90 Minuten eine gute Szene. Und der Rest ist eher so nicht so gut.
Er hat okay gespielt gegen Dänemark. Also du hast gesehen, dass er sich reingehauen hat. Es war, glaube ich, auch die richtige Idee, dass du einen schnellen Umschaltspieler gegen Dänemark hast. Es hat aber dann am Ende vielleicht doch die ein, zwei Szenen, die sich einfach aus dem Spielverlauf nicht ergeben haben, wo er hätte glänzen können.
Ja. Ja, ein, zwei Situationen gab es, aber da ist dann ein, zwei Mal nicht vernünftig gelaufen oder auch nicht rechtzeitig sich vom Ball getrennt.
Ihm fehlt ein bisschen der Rhythmus.
Ja, das kann sein. Wobei ich aber nochmal auf Nico Schlotterbeck zu sprechen kommen möchte.
Darfst du gerne, du weißt ja, einer meiner Intimfeinde. Ich muss aber direkt, bevor du deinen Take machst, bis auf die Szene, wo er kurz gedacht hat, irgendwie, er ist wie alle im 16er.
Ja, genau.
Hat er wirklich, gut gespielt.
Echt? Fand ich auch.
Und also, der Pass vom 2-0 war crazy. Also, ja. Der war extrem stark, auch wenn du dir die Entstehung des Tors anguckst, wo der Ball wirklich anderthalb Minuten durch die Mannschaft zirkuliert. Jetzt habe ich die Mannschaft gesagt, ne? Oliver Bierhoff Sponsoring hier. Durch das deutsche Team zirkuliert und dann eben du in Anführungsstrichen die dänische Hintermannschaft so sehr in Bewegung hattest, dass da der Raum aufgeht, er das erkennt und den perfekt reinspielt,
ja.
war schon ein sehr guter Ball, muss ich sagen.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen und ich, naja gut, werde nicht tauschen, glaube ich nicht, aber, also was heißt nicht tauschen im Sinne von, dass Schlotterbeck nochmal spielen wird?
Doch.
Meinst du, das spielt nochmal?
Ich habe so ein Gefühl, dass
Schlotterbeck spielen wird. Ich würde es mir wünschen irgendwo. Aber boah, ich weiß es nicht, ob er da nicht lieber auf Souveränität und mehr Erfahrung setzt gegen Spanien.
Aber wovor hast du bei Spanien im Zentrum Angst? Das Einzige, wo Spanien nicht so gut ist, ist der Mittelstürmer. Das war der Kapitän. Ich frage mich auch, warum ist Alvaro Morata Kapitän von Spanien? Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also Spanien ist extrem stark, bis jetzt die beste Mannschaft im Turnier, die spielen den rundesten Fußball, die sind ja auch amtierender Nations League-Sieger. Wenn ich mir denke, dass die einen Stürmer von einem Niveau von einem Torres oder David Villa vorne drin hätten, ne, dann könntest du den direkt in den Pokal hinstellen.
Kannst du so vielleicht auch schon. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich kann da Julian Nagelsmann schlecht einschätzen. Ich würde es mir wünschen, weil ich das glaube ich auch gut ist für das deutsche Spiel offensiv, weil er hat auch zwei, drei Aktionen gehabt, wo er den Ball gut nach vorne gespielt hat. Gut, die gesamte Hintermannschaft nicht so gut ausgesehen hat, war vor der einen Chance von Højlund.
Machte Højlund aber auch gut.
Ja, aber da war der initiale Fehler, dass Schlotterbeck kriegt von links den Ball, spielt links wieder rein. Musiala spielt in den Raum.
Kleinteilig
Musiala,
da.
Musiala wieder
Raum,
in die Mitte, macht den Fehlpass. Und da hätte Schlotterbeck auftreten müssen und schon rüber. Weil
das hätte ein bisschen klarer machen können.
Ja, weil du.
Vielleicht mal die Situation
halt,
auflösen.
Ja, genau. Du spielst halt in die Ecke rein, wo der Ball herkommt. Und da, das ist halt eine einfache Pressing-Situation. So, ja, aber sonst bin ich soweit zufrieden.
Jetzt aber die viel wichtigere Frage, um das abzuschließen, das Hype-Thema. Mittelstädt oder Raum gegen Lamine Jamal?
Mittelstädt, weil Mittelstädt fix auf den Beinen ist, wendiger.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Also ich habe jetzt keine Daten.
Das ist mein Gefühl so.
Ich habe keine Geschwindigkeitsdaten im Kopf. Wir sehen gerade David Raum. Ich bin ja auch, David Raum ist ja mein Intimfeind, weil ich den für einen der overrated Spieler überhaupt halte. Ich bin aber geneigt zu sagen, vielleicht David Raum, weil Lamine Jamal defensiv einfach nicht so weit ist und mit 16 hast du halt noch körperliche Limitierungen.
Ja, das habe ich heute auch bei Instagram gelesen. Vor ein paar Monaten ist er noch in Barcelona mit seiner Mutter auf irgendein Dings rumgelaufen. Da kann ihn kein Schwein jetzt später Europameisterschaft.
Geht nicht mehr jetzt.
Nee.
Und er spielt zu Recht. Das ist ja das Absurde. Also der ist ja nicht einfach dabei, weil er dabei ist, so, um irgendwie irgendeinen Rekord aufzustellen. Der spielt halt zu Recht Stamm in der bis jetzt besten Mannschaft im Turnier. Ich glaube aber, dass du mit Raum einen offensiven Impuls setzen kannst und Nagelsmann geht ja immer mit dem Credo rein, er spielt, um zu gewinnen und sich nicht dem Gegner anzupassen. Weil Mannschaften, die sich dem Gegner anpassen, sehen wir ganz, ganz viele bei der EM. Und dann passen die sich gegenseitig einander an und dann kommt ganz, ganz viel Quatsch raus. Dann kommt nämlich so ein Spiel raus wie Frankreich gegen Belgien, was eben gerade lief, wo, wenn man ehrlich ist, 90 Minuten nicht viel passiert ist und die ab der dritten Minute auf einen Lucky Punch gewartet haben.
Ja. Damit jetzt noch kurz, bevor wir abbiegen in der Rest der Mannschaften der EM, möchte ich von dir noch wissen, wer ist für dich aktuell bester deutscher Spieler, inklusive Achtelfinale?
Jamal Musiala, der ist für mich in den Top 3 der besten Spieler des Turniers bisher.
Ja, ist auch 3 Tore,
Ja.
Eine Vorlage, zwei Vorlagen.
Eine auf jeden Fall, vielleicht auch eine zweite, aber drei Tore.
Ja. Ja, genau. Ja, bei mir auch.
Also muss man sagen, es ist natürlich kein, ja, was ist denn das? Wettstreit ist jetzt das falsche Wort oder kein Duell, aber wenn man sagt, du hast ja Wirtz und Musiala und der Vergleich liegt natürlich nahe, aber Musiala auf der EM-Stage performt er mehr.
Ja, definitiv.
Aber lieber beide haben als keinen von beiden.
Ja, dann kannst du einen nochmal bringen in der 70. Minute, wenn der andere nicht spielt. Jetzt möchte ich von dir noch wissen, was ist aktuell so mehr auf die Gruppenphase bezogen, die Überraschung der EM?
Mannschaft oder Spieler? Beides wahrscheinlich, ne? Mannschaft würde ich sagen, also Slowakei hast du live gesehen, hat dir gut gefallen. Ich habe dieses Spiel gegen die Ukraine auch gesehen. Ich habe den Sieg gegen Belgien ganz gesehen. Das war wirklich gut. Ich habe mich natürlich vor der EM hier hingesetzt und dieses Boot aufgemacht für Georgien. Weil Georgien jetzt Portugal geschlagen hat und damit den größten Upset der EM-Geschichte nach Weltrangliste, wie nennt man das, Upset erzielt hat, gemacht hat, erreicht hat. Ich sag aber Slowakei.
Slowakei?
Slowakei knapp vor Georgien, vor meinen Georgien.
Ja, für mich ist es Rumänien.
Die sind ja sogar noch im Turnier drin. Ja, kann ich verstehen. Aber Rumänien hat die Gruppe nur durch diesen Doppelschlag gegen die Ukraine gewonnen.
Ja, die haben, in meiner Rechnung haben die aber jetzt in der Dings 4 Punkte mehr geholt, als ich denen zugetraut hätte.
Okay, ja, das ist ein Argument aus seiner persönlichen Sichtweise.
So.
Kann ich verstehen, ja. Ja, wie gesagt, für mich Georgien Slowakei. So.
Und, also, und Spielermaterial technisch?
Oh, Spielermaterial, böses Wort habe ich vom ZDF gelernt von Jochen Breyer. Yeah. Gut, da ist Chris Kramer und Per Mertesacker egal, das sagen wir auch weiter, Spielermaterial. Spielerüberraschung ist Fabian Ruiz von Spanien, der ein unfassbares Turnier spielt, der direkt angefangen hat mit diesem sehr, sehr starken Tor gegen Kroatien, gestern gegen Georgien ein Monsterspiel gemacht hat, ich glaube Sofascore 9-4 oder so, was wirklich absurd ist, über 9 zu kommen. Also sehr, sehr stark, und das war jetzt ein Spieler, den ich auch schon zu Neapel-Zeiten sehr gerne mochte, der aber bei PSG jetzt so ein bisschen unterm Radar läuft und ich gedacht hätte, okay, wenn ich jetzt sagen müsste, wer wird der beste Spieler der EM oder wer ist mutmaßlich nach dem Achtelfinale in den Top 3, was ich eben schon gesagt hätte, wäre Fabian Ruiz nicht dabei gewesen.
Nee, ich ärgere mich, ja, Pechschwarz, weil ich habe den auch nicht in meiner Kicker-Elf und der hat nur, glaube ich, Marktwert 2,5 Millionen oder sowas. Oder 3. Richtig wenig. Richtig, richtig wenig.
Der wäre auf jeden Fall gut intrigierbar gewesen.
Ja, ja, total. Denke mir so, scheiße, ey. Aber ja, das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Überraschung. Boah, tue ich mit Ivan Schranz.
Oh, guter Call auch. Also wenn ich jetzt eine Elf der Vorrunde. Drei Tore
jetzt mit Achtelfinale.
Ja, also wenn ich eine Elf der Vorrunde aufstellen müsste, wäre Ivan Schranz mit drinne.
Ja, 2 Tore, dadurch auch das Weiterkommen so ein bisschen durch für die Slowakei gesichert. Jetzt Achtelfinale auch nochmal genetzt. Ja, ist schon nicht schlecht. Und bei den Rumänen, ähnlich kann man auch nennen, Egen Marin. Der hat auch schon 2 Tore gemacht. Hätte ich es auch so gar nicht erwartet. Und das, was heißt, ein bisschen auch schon Entdeckung. Und
ja, das ist ein Spieler, wenn man Fußballmanager und FIFA spielt, kennt man den. Okay. Weil der so vor 4, 5 Jahren mein krasses Talent war.
Ja, der ist wahrscheinlich auch damals mit Rumänien U20 Weltmeister geworden. Oder Europameister. Englisch ist
ja ziemlich sicher. Der ist der aus dem Jahrgang. Und der war nämlich, der so, boah, lass das FIFA 18, 19 gewesen sein, weil der ein richtig krasses Talent mit so End-80er-Potenzial.
Ja.
Der kommt, glaube ich, von Steaua Bukarest. Ich bin mir nicht 100% sicher.
Ich hätte die Rumänen auch, nachdem ich das gelesen hatte mit der U20-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, weiß es nicht genau, dass sie es gewonnen haben vor ein paar Jahren, dachte ich so, denn eigentlich auch so ein bisschen möglich ist vielleicht doch was in der Gruppe. Dann habe ich mir mal den Kader durchgeguckt, wo die gespielt haben. So,
da ist gar nichts möglich.
Gar nichts möglich. Und es wird auch was möglich.
Nee, der bekannteste Name vorher war wahrscheinlich mit Stanciu, ist ja relativ bekannt. Und aufgrund des Namens Ionis Hadži. Ja. Ja, weil er der Sohn von Georg Hadži ist. Ja.
Dann möchte ich von dir noch wissen, Enttäuschung der als Spieler.
Boah!
Als Mannschaft ist ja schon klar.
Ist das so klar?
Ja, England.
Ja, okay.
Also, ja, sie sind im Viertelfinale. Aber ich bitte, wie?
Warum? Ist die Frage.
Warum und wie, ne? Also man könnte vielleicht noch Kroatien mit reinnehmen, weil die ja auch, also
da wäre ich nicht hingegangen.
Oder Italien, ne? Weil auch rausgeflogen.
Italien war auch sehr
relativ
wenig.
Deutlich gegen die Schweiz.
Ja, komplett verdient, chancenlos. Chancenlos. Da wäre ich auch schon fast bei meiner Enttäuschung.
So.
Als Spieler.
Aber für mich ist es trotzdem England, weil vom Potenzial her brutal. Es ist so, du hast ein Ferrari oder Lamborghini oder Porsche und die fahren so schnell wie...
Wie ein Fiat 500e.
Nee, das ist schon zu schnell.
Wie so ein Dacia Duster.
Auch schon zu schnell.
Das ist doch das günstigste SUV laut mehr mit Scholl.
Ja, natürlich, aber auch zu schnell. Die fahren wie so ein...
Kennst du dieses ganz kleine Daihatsu-Auto? Was ein bisschen größer
auch
ist.
Auch zu schnell. Warte, lass mich ausreden. Es gibt für 17-Jährige, die einen Führerschein haben, die dürfen so ein ganz kleines Auto fahren, was maximal 45 km/h fährt. So fahren die, so spielen die.
Ja, die kenne ich. Da fährt hier eins immer relativ regelmäßig rum.
Ja, genau.
Bei mir auf der Ecke. Es ist viel Wahrheit dran. Sag ich auch, also England ist natürlich die offensichtliche Wahl und ganz klar die Überraschung. Jetzt dürfen wir...
Enttäuschung.
Die negative Überraschung. Jetzt dürfen wir nicht mixen. Lass uns erst über die Mannschaft sprechen. Also es ist offensichtlich England. Michael Ballack, jetzt müssen wir hier Michael Ballack zitieren, hat aber was ganz Kluges bei Magenta TV gesagt. Der hat nämlich gesagt, du hast Englands Fußballer des Jahres, wo sich die Premier League ermensch und sagt, sie ist die beste Liga der Welt. Und dann hast du da Phil Foden, ich glaube, der 32 Scorer gemacht in der Premier League.
Ja.
Dann hast du den Torschützenkönig und Europas Tor des Jahres, weil Harry Kane hat ja mit seinen 36 Toren auch den Golden Boot gewonnen.
Ja.
Die meisten Tore in Europa. Und du hast den wahrscheinlich besten Spieler der letzten Saison vom aktuellen Champions League-Sieger mit Jude Bellingham.
Ja.
Und du schaffst das, die schlechter zu coachen. Das ist eine Leistung als Trainer, das ist fast schwerer als gut mit denen zu sein. Das muss man schon fast wieder respektieren. Weil es so absurd ist, es zu schaffen, dieses Spielermaterial inhaltlich, systemisch so zu verschlechtern, dass gar nichts passiert.
Ja, aber das ist ja auch der Ansatz von Southgate. Das ist ja das Schlimme. Das ist der Ansatz. Der Ansatz ist absolut
keine Gefahr,
Minimalismus.
Kein Risiko. Minimalismus.
Am liebsten 1-0 Gewinn in der 90. Minute. Southgate sagt ja 120%.
Ja, weil du weiter bist. Das Traurige ist, es klappt wirklich gut.
Ja, also gestern war er aber kurz vor knapp.
1,5 Minuten haben gefehlt. Und es war super ärgerlich, weil die Slowakei, die hat wirklich um ihr Leben gekämpft.
Ja.
Ja, dann macht halt Jude Bellingham das Tor, der dann zum Man of the Match gewählt wird, wo ich mir denke, das kann nicht sein, weil der hat wirklich so schlecht gespielt. Ja, er macht dieses Tor. Und ja, vielleicht ist er denn auch der Typ. Vielleicht hat er denn die Aura, wie man jetzt als Jugendwort neudeutsch sagt, ne? Aber du kannst nicht 94,5 Minuten Schrottleistung mit dem Tor rechtfertigen. Das geht nicht.
Ja, ich hab, kurzer Side-Fact, Aura wurde im Podcast von Jonas, Mats und Luki, ja, so heißt er, erwähnt, dass man jetzt sagt, Aura für Männer, die man attraktiv findet, das soll aber nicht, sexuell rüberkommen.
Also ist das quasi dieses neue No-Homo oder so, was man früher gesagt hat?
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja, egal. Ja, ich also normalerweise, also das ist das Blöde, du kommst kurz vor Schluss weiter, du, ne, ist alles super schön und toll, machst, also alle Engländer haben scheiße gespielt. Alle?
Alle.
Aber die gewinnen...
Die wollten das aber auch nicht.
Ja, die gewinnen aber das Spiel... So, dann musst
dann fragt
du,
keiner mehr. Das
dann
ist das
musst
Traurige.
Du halt jemanden von dem Team Man of the Match machen, weil die Slowakei ist raus.
Aber vielleicht auch nicht zwingend Jude Bellingham, aber es hat wieder kein... Also Declan Rice fand ich okay gegen die Slowakei.
Stimmt.
Den fand ich okay, aber das war's. Und wenn du, wie gesagt, diese Mannschaft hast, ist okay nicht gut genug. Deswegen das Unterhaltsamste an England und an diesem Gareth Southgate-Ding ist halt wirklich in Anführungsstrichen die Privatfehde von Chris Kramer als Experte gegen ganz England.
Aber ist auch witzig.
Aber er hat doch einfach recht.
Ich habe auch ein Meme gesehen. Habe ich dir das geschickt?
Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich habe kein Instagram unter der Woche. Ich lösche das jetzt immer.
Also wie?
Und lösche unter der Woche jetzt immer Instagram.
Okay.
Damit ich nicht da so rumhänge und Zeit verdaddel.
Okay. Aber da war so...
also vielleicht hast du es mir geschickt. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ha?
Southgate. Ein Spieler. So. Ja. Weißt du, was du tun sollst? Nö, weißt du das? Und dann Southgate hat gefragt, weißt du, was tun soll? Nein. Sagt Southgate, ich auch nicht. Okay, alles klar. So ungefähr, ja, das gefühlt ist es so, ne? Oder auch noch ein
so. Im Zweifel immer den Ball zurückpassen und in den eigenen Reihen halten.
Ja, ja, genau.
Möglichst kompakt stehen.
Oder ein anderes Meme war, ja, grüß mir Kane. Grüß mir Harry.
Es ist auch wirklich schlimm. Ja. Und du siehst, also ich finde Harry Kane ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese Verzweiflung, weil ich weiß gar nicht mehr, welche, war das sogar das erste Gruppenspiel direkt? Aber es gab doch ein Spiel in der Gruppenphase, wo Harry Kane in der ersten Halbzeit 4 Ballkontakte hatte. Weil er wirklich nicht gespielt hat wie Harry Kane, sondern immer nur vorne vor der Box stand und da hin und her gelaufen ist. Und der Ball auf den Flügeln war, Saka, Foden, keine 1-gegen-1 Situation, Stopp, hochgucken, drauf, zurückspielen. Und dann wird das Ding wieder einmal durchzirkuliert. Und das ging die ganze Zeit so. Und das Problem ist, wenn Harry Kane sich nach hinten fallen lassen hat, stand er sich immer mit Bellingham auf die Füße.
Ja.
Weil Bellingham aus seiner 8er-10er-Position nach vorne wollte und Harry Kane dieses Harry Kane-Spiel machen wollte, dass er aus der Tiefe sich Bälle immer selber vorlegt. Ja, das ist wirklich ein Trauerspiel. Und
gestern war es häufig so, auf die Außen, Haken und dann eine Flanke zum Tor hin, von beiden Seiten zum Tor hin und dann Bellingham schiebt rein und Kane ist da. So häufig.
Ist irgendwie auch ein bisschen ausrechenbar.
Ja, irgendwie ja. Und meistens kamen die Flanken aber auch nie gefährlich in die Mitte.
Ja,
das war auch, also denken wir so, ey Leute, das ist nicht Kreisliga.
Nee, und viel, also wir haben es eben schon gesagt, viel besser an Spielermaterial geht es nicht.
Nee.
Und dass das denn deine taktische Ausrichtung ist, beziehungsweise dein Plan, weiß ich nicht. Du wolltest noch Enttäuschung bei Spieler?
Ja.
Ich habe 2. Der eine spielt bei England und ist Kieran Trippier, den ich als Linksverteidiger, ist ja normal nominell Rechtsverteidiger. Aber da Luke Shaw einfach anscheinend nicht fit wird und es keinen anderen gibt bei England, spielt er links. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Das finde ich ganz, ganz schlimm, was der da macht. Da kann er nur bedingt was für. Aber ich bin inzwischen ganz froh, dass Bayern ihn letzte Saison nicht geholt hat und im Winter auch nicht, weil der Zahn der Zeit nagt unfassbar an dem. Und dann auch noch in falscher Position. Und mein anderer Spieler ist Federico Chiesa, der ja 2021 eine sehr, sehr gute EM gespielt hat, sich danach ja relativ kurzes Kreuzband gerissen hat und ich glaube, dann hatte er danach noch Meniskusriss, also die letzten 3 Jahre relativ wenig gespielt hat. Und das merkt man irgendwie auch. Der spielt irgendwie ohne Rhythmus, dann wurde er rausrotiert, dann hat er als zweiter Stürmer gespielt, dann hat er Flügel gespielt und irgendwie war das alles traurig. Das tat mir irgendwie für ihn ein bisschen leid und war irgendwie so ein Sinnbild für Italien, dass es irgendwie okay war, aber doch bei weitem einfach nicht gereicht hat für Höheres bei dieser EM.
Ja, für mich ist es ein Engländer. Eigentlich würde ich sehr gerne Jude Bellingham nehmen, aber geht nicht, weil er 2 Tore geschossen hat.
Das ist der, genau. Und
jetzt einmal ist ja auch irgendwo Qualität, aber spielen tut er scheiße.
Spielen tut er wirklich gut. Ich finde, er wirkt auch völlig überspielt, weil ich habe auch über Jude Bellingham nachgedacht und habe mich dann aufgrund, weil er im ersten Gruppenspiel auf der Siegtor gemacht hat und jetzt den Ausgleich in der 95, habe ich mich knapp dagegen entschieden. Aber der wirkt halt überspielt und platt und der ist halt ausgelaugt. Ja, er schleppt sich da über Mentalität durch, aber vielleicht ist denn das die Sache, dass er doch erst 21 ist und vielleicht noch keine Saison in diesem extremen Rhythmus so gespielt hat mit der Wichtigkeit und dem Fokus. Ja.
Aber mein Spieler, meine Enttäuschung der Saison bisher ist auch trotzdem noch ein Engländer, das ist Will Foden.
Kann man auch einen sehr guten Case für machen, finde
ich. Weil der hat mich 9,5 Millionen gekostet für meine Kicker Interactive 11.
Das kommt auch noch dazu, stimmt. Stimmt, der ist da so mit drinne.
So, ich so viele Punkte hat er nicht gebracht.
Der hat ja auch bis jetzt noch nicht so viel gemacht. Da war ja auch noch kein Output. Und dann stand er gestern ja auch noch wirklich richtig dumm und simpel im Abseits bei seinem Fast-Tor.
Ja, also gestern, da wurde ich durfte zu den Finalspielen zweimal tauschen, da wurde ausgetauscht.
Da war er gar nicht mehr mit dabei.
Nee, da habe ich ausgetauscht. Wen habe ich dann vorne genommen? Ach, hier, Lamine Jamal.
Ich glaube, das ist eine ganz gute Wahl.
Ja.
War Nico Williams nicht drin? Nico Williams hast du schon, ne?
Nee, habe ich nicht. Wollte ich auch, aber dann hätte ich mir Jamal Musiala nicht mehr leisten können.
Hm. Dann ist Lamine Jamal, glaube ich, eine ganz gute Wahl gewesen, wenn man da noch Musiala dazu bekommt.
Genau. Ja. Das war's für meine Enttäuschung. Jetzt hatte ich eigentlich noch Ausblick Achtelfinale. Aber wir sind ja schon fortgeschritten im Achtelfinale.
Können wir Ausblick Viertelfinale machen?
Ja, ist ja schon. Morgen ist ja nur noch, sind noch zwei Spiele. Ah, ich möchte noch mal kurz über die Schweizer sprechen.
Sehr gerne. Deine Schweizer, du hast ja gesagt, die kommen ins Finale. Sie wurden bis. Der Case wurde ein bisschen belächelt. Vielleicht ist mehr dran, als man im ersten Moment wahrhaben wollte.
Ja, genau, weil aufgrund des leichteren Baums, den sie haben werden, werden sie im Halbfinale gegen Rumänien, Holland, Österreich oder Türkei spielen.
Weil wir davon ausgehen, dass sie die Engländer raushauen.
Ja, also da bin ich felsend, also bin ich 90% sicher.
Ich bin mir da auch sehr, sehr sicher.
Das ist so ein Spiel wie gegen Italien. Schweiz wird die einfach kaputt malochen.
Weil die auch die Bereitschaft haben zu leiden. Genauso wie die Slowakei gestern hatte. Aber der Slowakei fehlen, haben dann vielleicht die letzten 5-7% Qualität gefehlt.
Ja, genau, genau. Das haben die Schweizer.
Genau, und die haben auch die, also bei der Slowakei gestern war es ja auch wirklich viel Unvermögen der Engländer, muss man dazu sagen. Und die Schweizer haben, glaube ich, die Qualität, einfach gut zu stehen, kompakt zu stehen, eine gute Grundordnung zu haben und dann eben einfach offensiv vielleicht noch ein, zwei bessere Spieler. Also das, wenn die Schweizer irgendwie in Führung gehen, dann bin ich mir 100%ig sicher, dass sie weiterkommen.
Das denke ich auch. Ja, dann haben wir schon ein Part des Viertelfinals abgehakt. Dann sehen wir jetzt gerade im TV Portugal gegen Slowenien. Das ist eine, glaube ich, denke ich mal, sichere Nummer, dass Portugal das gewinnt.
Ich glaube, die werden das Spiel nicht wegdominieren, aber die werden weiterkommen.
Ja, wird so ein 2-0, so ein ähnliches Spiel wie Deutschland gegen Dänemark.
Könnte ich mir auch vorstellen. 2-0, 2-1, also die werden es gewinnen, das glaube ich auch, aber die werden die nicht an die Wand spielen.
Genau. Dann haben wir dann noch Spanien-Deutschland.
Ich sag dir, wie es ist. Ich bin nicht ganz alleine mit dem Take. Vielleicht von dem, was wir bis jetzt 4 Spiele lang gesehen haben, das vorgezogene Finale, beziehungsweise auf jeden Fall wahrscheinlich das spannendste und engste Duell der EM. Also es könnte ein Highlight-Spiel werden wie 2021 Belgien gegen Italien in München.
Ja, es ist so, dass Portugal könntest du auch noch ein bisschen mit reinpacken. Ich gehe, nachdem wie das Spiel heute läuft.
Portugal hat gegen Georgien verloren. Gegen meine Georgier. Und ich wurde belächelt. Und sie waren im Achtelfinale. Es war chancenlos gegen Spanien, aber sie waren da.
Ja.
Und ganz kurz mein Take, wir haben kurz über deine Schweizer gesprochen, jetzt kann ich meinen Georgien-Take ganz kurz reinbringen und dann nehmen wir die Kurve wieder zurück. Malmadashvili, bester Keeper des Turniers. Das lasse ich mir nicht kaputt reden. Ich habe es vorm Turnier gesagt, dass der crazy ist. Und der hat am meisten auf die Kiste gekriegt und der hat gestern 4 Gegentore gekriegt und hat eine 2-0 vom Kicker gekriegt, weil ohne ihn wäre es 8 geworden.
Ja, das stimmt. Kobe spielt ja aber auch nicht, ne?
Das war ja eingeplant. Also Malmadashvili, bester Keeper des Turniers.
Ja, definitiv. Also
Jetzt die Spanien gegen Deutschland. Für mich vorgezogene Finale. Könnte das interessanteste Spiel werden. Freue ich mich wahrscheinlich mit am meisten drauf bei dieser EM. Weil ja, ich habe so gut wie alles gesehen. Aber ich hatte auf das Wenigste, was ich gesehen habe, Bock. Und das meiste hat mich am Ende enttäuscht. Bis auf die Spanien-Spiele. Weil die haben richtig Spaß gemacht. Weil Spanien nicht mehr diesen komplett balldominanten Tiki-Taka spielt. Wie so zwischen 2008 und 2012, als sie alles dominiert haben. Ich bin jetzt Tiki-Taka mit Rock'n'Roll, also sehr ballbesitzorientiert, aber auch mit klarerem Zug zum Tor. Und das finde ich ziemlich cool, weil die haben jetzt nicht mehr diese Sache, weil in dieser Prime von Spanien hat ja Andres Iniesta auf dem linken Flügel gespielt, weil das Mittelfeld halt mit Xavi Busquets und Xabi Alonso voll war. Und dann haben sie, und dann halt nur Ballzirkulation. Und jetzt hast du einfach Umschaltspieler mit einem Nico Williams, der halt einfach, der ist einfach Vollgas, der Typ.
Ja, genauso wie auf der anderen Seite. Jamal ist auf der rechten Seite das Pendant zu Nico Williams und andersrum. Die sind beides gleiche Spieler.
Und das ist was extrem viel Spaß macht, muss ich sagen. Und deswegen gefällt mir Spanien extrem gut und deswegen freue ich mich auf das Spiel. Und das wird, glaube ich, auch dann wiederum der Gradmesser für Deutschland. Sollten wir das wirklich packen?
Haben wir ein Sommermärchen schon?
Dann haben wir, glaube ich, ein Sommermärchen, ja. Weil jetzt haben wir quasi die Basis gelegt dafür. Und wenn Deutschland es jetzt schafft, wie 2006, als man die höher eingeschätzten Argentinier im Elfmeterschießen weggearbeitet hat. Und wenn du das schaffst, dann hast du, glaube ich, diesen Moment.
Und was deine Einschätzung, schaffen wir es?
Nein. Ganz ehrlich nicht. Es fällt mir extrem schwer, aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich habe gleich noch einen Take dazu. Warum nicht? und warum trotzdem die Story dadurch einigermaßen rund wird, aber ich will erstmal deinen Take hören zum Spiel.
Ja, wenn du ehrlich auf die Sachen schaust, schaffst du das nicht, weil Spanien einfach besser ist. Wobei ich sagen muss, nominell besetzt.
Das ist schon 50-50.
Genau, ist schon 50-50. Weil das Rodri, was für ein geiler Spieler.
Unfassbar, ich lieb den ja auch krass.
Ne? Aber das ist Toni Kroos.
Genau.
So.
Du hast Musiala und Wirtz gegen, ja, Nico Williams und Lamine Jamal.
Ja.
Da würde ich trotzdem mit Musiala und Wirtz gehen, wenn ich mich entscheiden müsste.
Ja.
Ganz knapp, ja.
Ja. Du hast, gut, das ist ein 50-50, da werden Kleinigkeiten entscheiden. Und ich sehe trotzdem die Spanier ein bisschen weiter vorne, weil die haben halt einfach Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz und die können diesen Ballbesitz wirklich münzen in vertikales Spiel. Und ich glaube, da sind sie uns noch einen Ticken voraus. Aber wenn wir den Ballbesitz durchbrechen können und eigenen Ballbesitz haben, das wird der Schlüssel zum Erfolg. Dann können wir es packen. Ich sehe aber die Spanier knapp vorne.
Ich sehe die Spanier auch knapp vorne, einfach weil ich glaube, die sind in ihrem Entwicklungsschritt, den sie mit De La Fuente, dem neuen Nationaltrainer, eingeleitet haben, einfach 5-10% weiter als Deutschland.
Ja,
weil Nagelsmann damit erst im Oktober letztes Jahr angefangen hat.
Ja.
Also wahrscheinlich könnte das wieder mit so ein Duell werden. Ich bin sehr gespannt auf die WM 2026. Wie das dann wird in 2 Jahren. Und jetzt wollte ich kurz noch, was ich sagen wollte zum Spiel noch.
Wir müssen noch das letzte Viertelfinale.
Ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Spiel. Ja. Weil es ist ja so, wenn Deutschland dieses Spiel verliert, ist automatisch damit die Karriere von Toni Kroos zu Ende.
Ja.
Das darf man immer nicht vergessen. Die Karriere steht jetzt in jedem Spiel auf dem Spiel. Es wäre aber irgendwie dann trotzdem passend, wenn sein letztes Karrierespiel gegen Spanien ist, als seine Wahlheimat, als das Land, wo er seit 10 Jahren lebt. Und wenn er dann von seinen Bros Nacho und Dani Carvajal in die Rente geschickt wird, wäre hart, wäre brutal hart, wäre aber neben dem EM-Titel die logischste Story. Weil ganz ehrlich, wenn das jetzt so kommt und die verlieren das 2-1 oder so und spielen richtig gut, dann ist das schade, aber dann ist das okay. Aber stell dir mal vor, du kommst jetzt weiter und spielst im Halbfinale gegen Frankreich, weil der Turnierbaum das hergibt. Und dann
wirst oder du von Portugal?
Frankreich?
Weil Frankreich, na?
Ja, nein, Frankreich eiert auch Portugal weg. Und dann wirst du 1-0 durch so ein, weiß ich nicht, Marcus Thuram-Tor oder Griezmann-Tor oder so ein Tchouameni-Distanzschuss weggeeiert. Und ja, das wäre richtig bitter. Weil dann, ja, also für mich gibt es so diese Fallhöhe, okay, krasser Schlagabtausch gegen Spanien und du verlierst ihn oder du wirst halt Europameister.
Ja, also, ja, genau.
Dazwischen gibt sich so ein Halbfinale aus, wäre halt richtig kacke und unbefriedigend.
Ja, also ich glaube auch, wenn wir Spanien bestehen, werden wir den nächsten Schläger, egal ob das Gegner Portugal oder Frankreich ist, schlagen. Wo ich uns jetzt besser und weiter sehe als die Mannschaften.
Zumindest runder von der Mannschaft, vom Mannschaftsgefüge her.
Ja, und dann im Finale ist es so, der Gegner, der da ist, ja, den musst du auch schlagen.
Ja, dann, also wenn du im Finale stehst, hast du keine Wahl mehr. Dann musst du dieses Spiel gewinnen.
Ja.
Wenn du es irgendwie schaffst, weil dann hast du ja auch einen Gegner aus einem anderen Turnierbaum und das ist ja auf jeden Fall ein schlagbarer Gegner. Am Ende, EM-Finale Deutschland-Schweiz, das wäre komplett verrückt.
Ja, ist aber, oder Österreich, ist auch möglich.
Boah, das wäre wirklich hart.
Das letzte Viertelfinalspiel, das ist entweder Rumänien-Holland, ich gehe mal davon aus, dass es Holland ist, gegen Österreich-Türkei, gehe mal davon aus, dass es Österreich sein wird.
Gehe ich mit. Ja, gehe ich
Gehst
mit.
Du mit?
Hab gut. Ich kurz überlegt, aber nein, die Niederlande werden das packen. Ja, aber dann geht Österreich weiter. Dann
das
geht Österreich weiter gegen Niederlande.
Dann hast du Österreich-Schweiz.
Ja, dann hast du es nämlich schon. Dann hast du es nämlich schon.
Dann sehe ich Österreich ein bisschen im Vorteil.
Ja, ich finde
das. Also so 5%, die haben 55, Schweiz hat 45.
Ich finde das nicht abwegig genug, dass Österreich am Ende in diesem M-Finale steht.
Ja, ne? Ja. Kleiner Side-Fact. Ich bin Zweiter in unserer Tipprunde bei der Arbeit.
Oh, da will ich nicht drüber sprechen, wo ich stehe. Ey.
Ja, ich bin ganz zufrieden eigentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich weit vorne bin, weil am Anfang konntest du nicht die Zwischenstände sehen, erst nach der Gruppenphase, dann war ich Vierter. Und jetzt nach Samstag bin ich gleich direkt auf 2 gehüpft. Weil da ist es so, da musst du 4 Torschützen wählen und halt die Spiele tippen. Und ich habe Torschütze Musiala, Morata, schade.
Hätte ich sagen können.
Ja, okay. Dann habe ich den Rumänen Marin. Und?
Könnte passieren, spielen noch morgen.
Irgendwen habe ich noch. Und ich war auch kurz davor, Schramm zu nehmen, ne?
Wär's gewesen. Ich muss ja zum Glück nur Ergebnisse tippen. Ich bin bei uns in der Tipprunde, ich glaube, wir sind 40 Leute oder so. Ich bin richtig gut gestartet. Ich war irgendwie Elfter oder so nach den ersten beiden Spieltagen. Am dritten Spieltag ist alles in die Binsen gegangen. Da war ich irgendwie 28. Und jetzt hole ich gerade wieder auf. Ich habe jetzt Frankreich, Belgien hatte ich 1-0 richtig. England hatte ich Tendenz richtig. Und gestern Spanien gegen Georgien hatte ich 4-1 richtig.
Ja.
Und denkst, also ich habe jetzt irgendwie 15 oder 16 Punkte geholt in den 4 Achtelfinalpartien bisher. Es gibt auf jeden Fall noch Hoffnung, auch wenn ich es nicht mehr gewinnen werde.
Ja. Ja.
Weil die Jenny, die wahrscheinlich noch nie Fußball geguckt hat, rasiert alles weg. Die hat irgendwie 8 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Die hat irgendwie fast 100 Punkte.
Krass.
Ja, ich weiß nicht, was die macht bei Kicktipp. Alles richtig.
Ja.
Also, unter Tendenz, also richtige Tortendenz, macht die gar nichts. Also, das sind immer mindestens 3 Punkte.
Wahnsinn.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, wer das ist, aber sie
Jenny halt.
Die Jenny halt.
Zur Einordnung, wir sind heute am Montag, nehmen auf. Freitag spielt Deutschland. Samstag und Sonntag sind dann auch noch Viertelfinals. Oder warte mal, ich muss mal kurz hier. Nee, Freitag und Samstag, genau. Und Sonntag ist Pause.
Das ist korrekt.
Dann hören wir uns vielleicht schon am Sonntag oder Montag wieder. Weil Montag sind wieder keine Halbfinalspiele, ne?
Nee, die sind Dienstag und Mittwoch und dann ist Sonntag Finale.
Ja.
Ganz genau. So wäre dann die Idee.
Ja.
Dann sind wir eigentlich auch schon, also von WM-Breakdown durch. Sonst ist natürlich auch noch ganz, ganz viel im Fußball passiert. Ich finde aber ehrlich, passt gerade nicht so rein.
Nee, gar nicht.
Nee, deswegen kurze, knackige EM-Folge. 42 Minuten. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ja. Reingehauen.
Ciao, ciao.